Herzlich willkommen zum To-Do's Podcast 17 Ziele für eine bessere Welt. Mein Name ist Felix und hier reden wir über die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Könnt ihr euch so vorstellen, nahezu alle Länder der Erde haben 17 Ziele definiert, die sie erreichen wollen für eine bessere Welt. Und ja, zugegeben, manches davon, das klingt so ein bisschen nach Utopie, aber man braucht ja erstmal so eine Utopie. Und wenn man die dann so ein bisschen konkretisiert, dann wird ganz schnell eine To-Do-Liste daraus, die man dann einfach nur noch abarbeiten muss. Ja, und das ist jetzt eigentlich leicht gesagt, aber es geht darum, weniger zu reden, mehr zu machen. Und hier in dem Podcast, da stellen wir euch eben solche Menschen vor, die heute schon an der Welt von morgen basteln. Und so ein Mensch ist mir jetzt zugeschaltet. Virtuell sehen wir uns gerade und wir beginnen wie immer, bevor ich dich vorstelle, mit unserer Schnellfragerunde. Was sind denn die 17 Ziele für dich?
Ach, für mich sind die 17 Ziele, für eine bessere Welt zu kämpfen, für Chancengerechtigkeit zu kämpfen. Und mich dafür einzusetzen, dass jeder Mensch, ungeachtet dessen, wo er oder sie herkommt, dieselben Möglichkeiten hat wie jeder andere.
Was machst du den ganzen Tag?
Ja, was mache ich den ganzen Tag? Ich bin den ganzen Tag eigentlich damit beschäftigt. Ich würde jetzt einfach mal ganz pathetisch sagen, die Welt vielleicht ein Stückchen besser zu machen. Und ich hoffe, dass mir das gelingt. Ich versuche es mit ganz viel Einsatz, mit ganz viel Leidenschaft, so wie ich es gelernt habe, von zu Hause aus. Und das ist das, was ich jeden Tag mache.
Gab es für dich den Moment in deinem Leben, wo dir klar wurde, ich muss mich einmischen und zwar so richtig groß?
Ja, definitiv gab es den Moment. Der war 2014, als der Genozid an den Jesiden stattgefunden hat, der Völkermord an den Jesiden, deren Religionsgemeinschaft ich auch angehöre. Und ich war aktive Fußballspielerin und mir wurde das eigentlich schon immer in die Wiege gelegt, mich einzusetzen. Aber das war der life-changing Moment, dann auch wirklich ganz konkret mit einer Menschenrechtsorganisation und einem Sport- und Empowerment-Projekt zu starten.
Und da hast du schon viel gesagt, was du tust. Und darüber wollen wir reden, auch über diesen entscheidenden Moment. Mein heutiger Gast war erfolgreiche Fußball-Bundesligaspielerin. Nach allem, was ich über dich gelesen habe, würde ich sagen, du bist eine Kämpferin gegen Vorurteile, erst auf dem Platz und zu Hause vielleicht auch, nach und nach dann aber auch in der Gesellschaft. Du bist Gründerin, Menschenrechtsaktivistin, du bist Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Du hast auf dem Rasen den Ball ins Rollen gebracht und arbeitest jetzt daran, ganze Systeme zu verändern. Tuba Tekkal ist heute bei uns. Herzlich willkommen. Hi, schön, dass du da bist.
Ich freue mich. Dankeschön.
Tuba, vielleicht fangen wir ganz vorne an, weil es so das zentrale Motiv deines Lebens ist. Was ist für dich ein Fußballplatz?
Was ist für mich ein Fußballplatz? Ich glaube, ich habe es in meinem Buch oder den Titel meines Buches eigentlich schon, da kann man es eigentlich schon rauslesen, nämlich Tor zur Freiheit. Der Fußballplatz bedeutet für mich Freiheit. Der Fußballplatz bedeutet für mich Zusammenhalt, Zugehörigkeit und nicht alleine sein.
Du beschreibst das ja so schön, dass du dich so auf dem Fußballplatz frei gefühlt hast. Aber dann gab es ja auch so die Konflikte im Elternhaus. Also das war irgendwie so eine ganz ambivalente Situation für dich. Beschreib das doch mal. Was war dieser Ort für dich? In welcher Situation hast du ihn verflucht? In welcher Situation hast du ihn gemocht?
Ehrlich gesagt sage ich, dass der Fußballplatz mein Tor zur Freiheit war, weil ich bis dahin nie das Gefühl hatte, Teil von etwas zu sein. Weil ich mich als junges Mädchen sehr alleine, sehr einsam gefühlt habe. Immer das Gefühl hatte, dass ich, als ich auf dem Bolzplatz Fußball gespielt habe, trotzdem das Gefühl hatte, etwas Verbotenes zu tun. Und ich irgendwie...
Das lag aber dann mit deinem Elternhaus zusammen.
Ja, genau. Das lag mit meinem Elternhaus zusammen und irgendwie, aber auch mit der... gesellschaftlich. Ich meine, ich habe in den 90ern angefangen, Fußball zu spielen. Da war es noch nicht selbstverständlich, dass Mädchen, junge Frauen überhaupt Fußball spielen. Sie waren auch noch lange nicht so erfolgreich wie heute und oder so sichtbar, sagen wir mal, wie heute. Und deswegen war das per se erstmal ein Politikum, dass ich als junge deutsche Jesidin, aber auch Kurdin, diese Leidenschaft für mich entdeckt habe. Und das war sowohl zu Hause sehr konfliktreich, als auch gesamtgesellschaftlich auf den Bolzplätzen Hannovers, wo die Jungs eben auch nicht wollten, dass ich mit ihnen mitkicke und mitspiele.
Du interpretierst da jetzt quasi da schon eine gesellschaftliche Ebene rein, ja, also diese gesellschaftliche Konfliktebene. War dir das als Mädchen klar oder hattest du nicht einfach nur Bock zu kicken?
Ja, natürlich hatte ich nur Bock zu kicken. Ich hatte aber gar keine andere Möglichkeit, gar keine andere Wahl, weil ich ja unmittelbar damit konfrontiert worden bin. Sowohl auf dem Schulhof als auch auf dem Bolzplatz, als auch eben zu Hause, wie gesagt. Und deswegen hatte ich gar keine andere Möglichkeit, als komplett damit ja das anzunehmen. Erstmal, okay, es ist nicht normal, dass ich Fußball spiele scheinbar. Es gefällt nicht allen, dass ich Fußball spiele. Und es ist das erste Mal, wo ich jetzt für etwas kämpfen muss, was ich liebe. Und bis dahin hatte ich das Gefühl von Kampf oder von, ich muss mich jetzt einsetzen für etwas oder mich durchboxen, nicht. Und das war sozusagen das erste Mal und das hat der Fußball mit mir gemacht, nämlich die Leidenschaft für den Fußball, weil ich das unbedingt wollte und deswegen musste ich sowohl innerfamiliär, weil meine Eltern auch oder meine Mama ja auch so Sachen gesagt hat wie, ich sollte lieber kochen lernen, ich sollte lieber lernen, wie man Brot backt und solche Geschichten, damit ich irgendwann eine gute Frau bin, eine gute Hausfrau bin. Und gleichzeitig war es aber auch so, dass meine Eltern wussten, dass mit dem Fußball ich keine Zukunft habe. Also weil wird nicht gesehen, nicht sichtbar, da kann man kein Geld verdienen. Also warum will dieses Mädchen unbedingt Fußball spielen? Sie haben irgendwie nicht erkannt, was der Fußball mit mir gemacht hat. Also dieses, dass ich mich gut gefühlt habe, dass ich mich dazugehörig gefühlt habe. Und all diese Dinge waren zu dem Zeitpunkt nicht wichtig, weil ich komme aus einer Großfamilie, ich habe noch 10 Geschwister. Und dann ging es nie um persönliche Bedürfnisse, sondern immer nur darum, was kannst du einbringen für die Gemeinschaft? Was kannst du dieser Gemeinschaft Gutes tun? Und da spielen deine persönlichen Leidenschaften und Bedürfnisse jetzt erstmal per se keine Rolle. Sondern
stelle ich mir in so einer großen Familie auch schwierig vor, bei 10 Kindern auf alle Bedürfnisse einzugehen, selbst wenn du es wolltest, ist es wahrscheinlich ganz praktisch auch einfach nicht möglich, oder?
Definitiv nicht, nein. Also ich glaube, deswegen war es auch von vornherein so geregelt, dass es immer hieß, ich glaube, es war mal ein amerikanischer Präsident, der das gesagt hat, aber ich glaube, Kennedy war es, der gesagt hat, frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frage, was du für dein Land,
dein Land tun kannst.
So und so in etwas sind wir aufgewachsen, so in etwas sind wir groß geworden, was natürlich heute auch dazu führt, dass wir, also wir sind ganz anders sozialisiert worden dadurch, ne? Also wir haben immer sozusagen, was können wir einbringen, wenn es uns sozusagen, wenn wir haben etwas zu essen, wir haben Dach über dem Kopf, wir haben all das. Was können wir also noch machen, damit es auch anderen genau so gut geht? Und das wurde uns eigentlich schon immer eingetrichtert, nicht nur im Bezug auf diese Großfamilie, sondern auch in Bezug auf andere Menschen, also Menschen, denen es nicht gut ging.
Hast du dieses Gefühl gehabt, okay, das ist mir wichtig, da ist etwas, dafür brenne ich. Und dann auch das Gefühl, das macht was Positives mit mir. Und dann spürst du aber, in der Gesellschaft ist es überhaupt nicht akzeptiert. Was für Emotionen waren denn da für dich damit verbunden? Also warst du dann wütend? Welche Rolle hat Wut zum Beispiel gespielt? Oder welche Emotionen hast du damit verknüpft mit dieser, also eigentlich eine schreiende Ungerechtigkeit? Du willst etwas tun und gleichzeitig sagt dir die Gesellschaft, nee, ist nicht. Oder sogar die eigene Familie, nee, du musst dich hier einbringen. Für sowas, für so einen Luxus ist jetzt keine Zeit.
Tatsächlich hat Traurigkeit eine ganz große Rolle gespielt. Also Traurigkeit, aber eben auch Wut. Dann aber auch das Nicht-Verstehen, wieso, weshalb, warum das so ist. Also du bist ja auch noch ein junges Mädchen dann und denkst so, hey, du spielst halt ein bisschen Fußball. Und dann wird dir das irgendwie nicht zugetraut oder dir gesagt, Mädchen machen das nicht. Und ich habe erstmal nicht verstanden, wieso, weshalb, warum das so schlimm sein soll, dass ich Fußball spiele. Und deswegen hat es mich natürlich in erster Linie wütend gemacht, in zweiter Linie sehr traurig, aber auch sehr einsam, weil ich ein Gefühl hatte, ich war auch immer das einzige Mädchen unter diesen ganzen Jungs. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mit irgendjemandem darüber reden konnte, über dieses Gefühl, was ich gespürt habe. Und deswegen hat das auch sehr einsam gemacht, muss man dazu sagen. Und gleichzeitig war es aber nie so, dass ich wütend Fußball gespielt habe, sondern diese Wut eher so ein bisschen auf dem Fußballplatz eher umgewandelt hat in so eine Aggressivität, was aber die Jungs, die mit mir dann gespielt haben, sehr gut fanden. Ich habe es jetzt nicht deswegen gemacht, aber dadurch konnte ich auch mithalten und war sogar, wenn nicht sogar besser als die Jungs, weil ich eben immer stehen geblieben bin bei einem Zweikampf und die dann meistens hingefallen sind. Das hat mich so ein bisschen eher gestärkt auf dem Fußballplatz, aber neben dem Fußballplatz hat es natürlich was ganz anderes mit mir gemacht, nämlich immer zu hinterfragen, wieso, weshalb, warum das jetzt so ist, dass ich es nicht machen darf, dass ich dieser Leidenschaft nicht nachgehen darf.
Ich meine, heute beschäftigst du dich intensiv damit, aber was waren denn so, wenn du dich nochmal zurückversetzt in dieses kleine Mädchen, was waren denn diese Gründe? Warum ist das so? Was hast du dir damals gedacht? Warum ist das so, wie ich es hier erlebe?
Also ich habe mir vor dem Spiegel gestanden oder habe so mit mir selbst geredet und habe so gedacht, sag mal, aber warum sollte ich jetzt kein Fußball spielen dürfen, nur weil ich ein Mädchen bin? Also warum? Also warum ist es jetzt so doof, ein Mädchen zu sein? Und warum habe ich weniger Rechte als Mädchen? Und warum sozusagen auch als kurdisches Mädchen, jesidisches Mädchen, warum werden mir da Verbote auferlegt? Warum darf ich nicht mit Jungs kicken? Und dann hat man sich natürlich trotz auch da die Frage gestellt, wäre es vielleicht doch besser, ich wäre einfach ein deutsches Mädchen, also rein deutsch, wäre es vielleicht besser, ich wäre ein Junge? Und dann habe ich mir diese Fragen gestellt. Muss ich mich verhalten wie ein Junge? Muss ich mich anziehen wie ein Junge? Muss ich genauso auf den Boden kotzen, wie die Jungs das ständig machen? Ja, Ich habe dann auch sowas entwickelt wie so eine Anpassung, damit ich bloß nicht auffalle. Das ist auch passiert. Also ich habe mich selbst so ein bisschen, ich konnte nie die Tuba sein, die ich sein wollte, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss jetzt eine Rolle spielen, damit ich auf dem Bolzplatz dazugehöre. Und zu Hause muss ich die Rolle spielen der Tochter, die irgendwie putzt, kocht und macht und tut. Ich hatte aber nie das Gefühl, dass ich die Tuba sein kann, die ich eigentlich sein will. Nämlich die, die einfach auf den Bolzplatz gehen will, die ein Mädchen sein will, die auch gerne kocht, aber nicht gezwungen kocht. Und nur damit ich der Mama gefalle sozusagen. Und das waren schon Dinge, ja, mit der sollte ein junges Mädchen sich nicht beschäftigen. Schon gar nicht im Alter zwischen 8 und oder 7 und 16.
Hattest du noch mal sowas wie Verlustängste? Also dass das, was du da so gerne tust und liebst, dass es verloren geht?
Absolut.
Wenn du nicht diesen Rollen entsprichst?
Absolut. Das definitiv. Aber ich hatte vor allem auch Angst, meine Eltern zu enttäuschen. Ich hatte Angst, alle anderen zu enttäuschen irgendwie, wenn ich etwas mache, was ich nicht machen soll. Davor hatte ich viel größere Angst, ehrlich gesagt, muss ich zugeben. Weil ich dann irgendwie auch so dachte, ja, dann spiele ich halt heimlich, dann mache ich halt, ne, also dass ich das komplett verliere, das kam erst später, muss ich zugeben. Und dann, als ich älter wurde, weil je älter man wird in unseren Kulturkreisen, desto weniger darf man, witzigerweise. Aber da hatte ich dann irgendwann diese Verlustängste, dass ich nie wieder Fußball spielen darf oder dass ich diese Leidenschaft oder meinem Traum, Profifußballerin zu werden, dass ich Fußball spiele, ja, aber dass ich diesem Traum, Profifußballerin werden zu wollen, irgendwie nie so nahe komme, wie ich es gerne möchte.
Was erzählt uns denn das über Integration? Also wenn wir die Geschichte jetzt mal nehmen und du versuchst, dich einzubringen, du versuchst, dich irgendwo anzupassen, du gibst die Person auf, die du eigentlich sein willst, um da irgendwie reinzupassen. Was hat dir das über Integration beigebracht?
Was hat mir das über Integration beigebracht? Definitiv, dass es wichtig ist, aufzuklären. Auch junge Mädchen aufzuklären, aber auch Eltern mitzunehmen, dass man Strukturen verändern muss, dass man für die Integration reicht es eben nicht nur der Wille eines einzelnen Menschen, sondern für die Integration ist es wichtig, alle mitzudenken, alle Issues mitzudenken, alle Probleme, alle also auch kultursensibel zu sein, aber eben auch zu schauen, wie können wir eine Integration auch gewährleisten. Und deswegen mache ich es ja heute auch mit meinen, da kommen wir wahrscheinlich später noch drauf zu sprechen, aber mit meinen Scoring Girls eben ganz anders, als es zu meiner Zeit war.
Die Scoring Girls würde ich mir noch hinten anstellen,
weil
das ist ja deine Lösung quasi für dieses Problem. Ich will nur mal kurz bei dem Moment bleiben, bei der kleinen Tuba irgendwie, weil das finde ich total spannend. Gab es denn Menschen im Umfeld des Fußball, die dir dann schon positiv geholfen haben oder warst das du alleine? Gab es irgendwelche Personen, zu denen du da aufgeschaut hast, wo du sagst, cool, da kriege ich plötzlich was gespiegelt, das kannte ich so noch gar nicht.
Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man es niemals alleine schafft. Ich glaube, das ist auch wichtig, das zu begreifen, das zu wissen, dass es nichts bringt, sich in sein Schneckenhaus zurückzuziehen, sondern dass es wichtig ist, dass man sich Menschen sucht oder sich von Menschen umgibt, die einen unterstützen, die einem helfen, die an einen glauben. Und ich hatte glücklicherweise diese Menschen. Es waren in diesem Fall sowohl meine Brüder, als auch das Spielhaus, in dem ich groß geworden bin, mit Renate. Aber neben Renate gab es ja eben auch Matthias. Und Matthias war sozusagen für die Fußball-Jungs zuständig. Und sowohl meine Brüder als auch Matthias haben nie einen Unterschied gemacht, ob da jetzt ein Junge spielt oder ein Mädchen. Diese Selbstverständlichkeit, die sozusagen an den Tag gelegt haben und ganz selbstverständlich mich haben mitspielen lassen, hat dafür gesorgt, dass ich mich auch wohlgefühlt habe dann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eben diese Menschen hat, die da einen auch so ein bisschen schubsen, vielleicht auch ein bisschen älter sind, die einen an die Hand nehmen. Ohne diese Menschen wird es man, glaube ich, auch nicht schaffen.
Kommen wir doch jetzt mal an diesen Wendepunkt, weil ich würde das, was du jetzt erzählt hast, das werden wir nachher sicher noch vertiefen, wenn wir darüber reden, was du mit Scoring Girls machst. Du hast den Wendepunkt vorhin angesprochen, im Leben 2014. Ich glaube, um das zu verstehen, muss man auch erstmal verstehen, die Religionsgemeinschaft der Jesiden, was da 2014 los war. Nimm uns doch mal zurück in die Zeit. Wo standest du da gerade in deinem Leben? Wie hast du das erste Mal dann davon erfahren? Und was hat es in dir ausgelöst?
Genau, ein Riesensprung von den 90ern in 2014, aber das machen wir jetzt. Und zwar.
Nee, du hast recht, wir brauchen so einen kleinen.
Nein, Quatsch.
Was dann geschah?
Nein.
Super, was geschah zwischendurch? Du hast eine Wahnsinns-Fußballkarriere hingelegt. Du hast durchgezogen, du bist. eine wahnsinnig erfolgreiche Spielerin geworden. Und dann, okay, ja.
Nein, du hast doch recht. Also ich beantworte dir gerne deine Frage. Also ja, 2014 war es tatsächlich so, dass ich gerade Profispielerin beim 1. FC Köln war. Und ich mitten in der Nacht wach geworden bin von Anrufen, von Facebook-Anrufen, von meinen Geschwistern. Davon bin ich wach geworden oder am nächsten Morgen, als ich irgendwie aufs Handy geguckt habe, habe ich all das gesehen, weil in der Nacht vom 2. auf den 3. August 2014 der sogenannte Islamische Staat im Nordirak ein Kalifat errichten wollte und systematisch, also einen Völkermord an den Jesiden begangen hat, was konkret bedeutet, dass sie Männer enthauptet haben, Frauen vergewaltigt, versklavt, verkauft haben, Kinder, jesidische Kinder zu Kindersoldaten, also mitgenommen haben, um sie als Kindersoldaten auszubilden. Wir reden wirklich von Gräueltaten, die schrecklich waren. Und wir als, es hatte sich rumgesprochen, dass sozusagen meine Schwester deutsche Jesidin ist und Journalistin in Deutschland. Und deswegen hatte ihr Telefon die ganze Zeit geklingelt und sie hatte über Facebook Hilferufe bekommen, weil es mitten in der Nacht passiert ist. Und was da gerade passiert, was da vorgeht. Und ja, so haben wir es mitbekommen aus Deutschland heraus. Und das ist 3000 Kilometer weit entfernt passiert und keinen hat das interessiert. Zu diesem Zeitpunkt war es so, dass meine Schwester und mein Vater, also ich erzähle das die Kurzversion, kurz entschlossen haben, dorthin zu reisen, um mit den Menschen zu sprechen, die das überlebt haben erstmal. Es war aber 2 Wochen vorher und also 2 Wochen danach, meine ich. Und kurz davor wurde aber James Foley noch enthauptet vor laufenden Kameras. Deswegen auch sehr, sehr gefährlich. Und
der amerikanische Journalist war ja, glaube ich.
Richtig, dieser amerikanische Journalist. Und 2 Wochen später ist meine Schwester mit meinem Vater dahin gereist, um eben auch eine Dokumentation über den Völkermord an den Jesiden. Sie musste dahin, um zu zeigen, was da passiert, weil hier hat das einfach niemanden interessiert.
Und man muss auch dazu sagen, das war ja nicht der erste Genozid, den Jesiden in der Geschichte erfahren haben. Das ist ja eine lange Geschichte der Verfolgung, der Gewalt. Das heißt, das ist, glaube ich, auch tief verankert, oder?
Definitiv. Also man spricht sozusagen vom 72. Genozid als mystische Zahl, weil es immer wieder passiert. Also seitdem es sie gibt, werden sie verfolgt und unterdrückt und eben, ja, geschieht eben Völkermord, das ist der 72., hat man gesagt. Und so war es, dass meine Schwester und mein Vater eben dahin gereist sind und den Krieg zu uns nach Hause gebracht haben. Und in dem Moment war ich Profifußballerin beim 1. FC Köln. Wir waren gerade dabei, mit dem 1. FC Köln aufzusteigen. Das heißt, meine Welt war zerrissen in 2 Welten. Auf der einen Seite die große Freude, dass wir wahrscheinlich aufsteigen, endlich nach so vielen Jahren des Probierens. Und im Rücken aber der Völkermord. Das hat mich natürlich absolut nicht kalt gelassen. Und wir haben sofort angefangen, irgendwie zu versuchen, all unsere Social-Media-Kanäle dafür zu nutzen, zu mobilisieren, darauf aufmerksam zu machen. Ich habe direkt mit dem 1. FC Köln gesprochen, beziehungsweise die kamen auf mich zu. Sie wussten, was da passiert. Sie haben gesagt, lass uns ein Interview machen, rede darüber. Mach ein Interview, erzähl den Leuten, was da los ist und was das konkret für dich auch bedeutet. Und ja, meine Schwester und mein Vater kamen dann irgendwann wieder mit einer Dokumentation, die zum einen auch das, was sie da erlebt haben und gesehen haben, sie verändert hat, absolut. Und wie ich gerade schon gesagt habe, sie haben auf jeden Fall den Krieg mit nach Hause gebracht. Das war auch eine Zeit, da sind übrigens keine Fluggesellschaften dahin geflogen. Die einzigen, die dahin geflogen sind, waren Turkish Airlines. Und dann wurde auch irgendwann, als sie oben waren, Lichter ausgeschalten. So gefährlich war es eigentlich. Aber es gab keine andere Wahl. Und deswegen war das auch nicht normal irgendwie, dass da jetzt jemand hingeflogen ist. Und mit dem, dass sie es eben zurückgebracht haben, ist diese Dokumentation Hawar, meine Reise in den Genozid, entstanden. Und diese Dokumentation haben wir versucht, überall in ganz Deutschland zu zeigen, aber eben auch im Bundestag. Wir haben sie auch im Bundestag gezeigt, diese Dokumentation, um eben auf das Leid der Jesiden aufmerksam zu machen. Weil auch viele Leute dort gesagt haben, heute wir, morgen ihr. Der IS war erstarkt, der war sehr gefährlich und zu dem Zeitpunkt aber noch nicht in Europa. Was aber viele nicht wussten, dass an der Front im Nordirak viele Deutsch, Französisch oder Englisch gesprochen haben. Das heißt, ganz viele aus Europa sind dorthin gegangen, haben sich dem IS angeschlossen. Das heißt, es waren Deutsche, Franzosen, es waren Belgier und. Und deswegen war es ganz wichtig, auch darauf nochmal aufmerksam zu machen. Wir waren auch bei den Vereinten Nationen und haben denen die Dokumentation gezeigt, um eben darauf aufmerksam zu machen und so die Weltgemeinschaft auch, ja, das sichtbar zu machen. Und ich glaube, das war ganz, ganz wichtig. Und wir haben sofort erkannt, dass es wichtig ist, eben auch alle mit ins Boot zu holen, alle Stakeholder, politische Entscheidungsträger und. Weil wir aber auch gemerkt haben, dass es nicht ganz so einfach ist, einfach nur als Privatperson das zu machen, haben wir dann diese Menschenrechtsorganisation Havard Help gegründet, um eben ein Gerüst dafür zu haben. Und wir haben das gegründet als 5 Schwestern, 10 Hände, 5 Herzen. Wir sind wirklich, haben alles da reingesteckt, auch all unser privates Vermögen, und um wirklich darauf aufmerksam zu machen. Und ich war aber immer noch Fußballspielerin beim 1. FC Köln und hatte aber das große Glück, dass die mir sehr den Rücken gestärkt haben, der 1. FC Köln, dass die schon auch gesehen haben, wie es mir ging. In den 90 Minuten auf dem Platz ging es mir zwar gut, muss ich sagen. Ich konnte da sehr gut abschalten, aber davor und danach war ich sehr zerrissen und hatte immer das Gefühl von, ich muss mehr machen. Und im Zuge dessen sind ja, wie gesagt, 2015 dann auch sehr, sehr viele Menschen nach Deutschland gekommen. Und dann habe ich mir nur die Frage gestellt, okay, was hat mir geholfen? Für mich war es der Fußball. Der Fußball hat mir ein neues Leben geschenkt. Der Fußball hat mich zu der jungen Frau gemacht, die ich heute bin. Und nicht zu dieser Profifußballerin, was auch ein schönes Add-on war, sondern einfach zu jemandem, der an sich glaubt, der sein Selbstwertgefühl wiedergefunden hat, nachdem sie in der Schulzeit gemobbt worden ist, Diskriminierung erfahren hat, Klassismus erfahren hat. Ein junges Mädchen, das nie an sich geglaubt hat, das gesagt bekommen hat von Lehrerinnen, du wirst es niemals zu irgendwas bringen. Und der Fußball hat mir all das wiedergegeben, nämlich den Glauben an mich selbst. Und das ist das, was ich zurückgeben wollte an all die Menschen und vor allem an all die jungen Mädchen, die nach Deutschland kommen. Gesagt, getan. Ich habe mir meine Autogrammkarten geschnappt, bin in Unterkünfte gegangen. Ich bin aber auch, das war mir von Anfang an wichtig, dass ich eben nicht nur geflüchtete Mädchen ansprechen möchte, sondern eben auch deutsche Mädchen, deren Eltern nicht viel Geld haben vielleicht und sich Vereinssport nicht leisten können. Und so bin ich auch an die Stadt herangetreten, an die Stadt Köln, habe mit Jugendheim gesprochen, mit Jugendämtern gesprochen und Jugendzentren gesprochen und habe gesagt, hör zu, ich bin Spielerin beim 1. FC Köln, ich habe jeden Mittwoch trainingsfrei und ich möchte ein Training anbieten. Könnt ihr das bitte verbreiten? Ich hatte dann so einen DIN A4-Zettel vorbereitet mit einem Foto von mir und also mit so einer Teilnahmeliste, also sehr, ja, amateurhaft. Und das habe ich dann aber gemacht und gesagt, getan. Beim ersten Training waren direkt 30 Mädchen da und daraus entstanden ist aber dann am Ende sehr, sehr viel mehr. Und ich freue mich 10 Jahre später, also wir feiern nächstes Jahr 10 Jahre, also fast 10 Jahre später, dass wir über 500 Mädchen aus über 21 unterschiedlichen Nationen erreichen, dass wir Standorte haben in Berlin, Köln, in München und im Irak, dass wir Mädchen erreichen, die über die gefährliche Mittelmeerroute nach Deutschland gekommen sind, dass wir Mädchen erreichen, deren Eltern, wie gesagt, sich nichts leisten können, dass wir aber auch Mädchen erreichen, die von sich sagen, ich bin überall Außenseiterin, außer bei den Scoring Girls. Und die Frage, die ich mir immer gestellt habe, ist, wie kann es sein, dass wir junge Mädchen haben, die sich 20 Jahre, nachdem ich mich so gefühlt habe, wieder so fühlen? Also warum ist nichts passiert in diesen 20 Jahren? Und deswegen war es mir wichtig, da auch vor allem strukturell reinzugehen.
Das ist so eine krasse Geschichte, wie du das erzählst. Wir gehen da auch gleich strukturell noch rein, aber ich habe auch 1000 Nachfragen.
Bitte, hau raus.
Ich finde erstmal total bemerkenswert, wie du mit deinen Schwestern, deine Schwester Düsen ist wahrscheinlich die viele auch kennen dürften, bekannte Politikerin, wie ihr gesagt habt, okay, wir machen das jetzt. Also aus einer, man hätte sich auch eine Ohnmacht ergeben können, die, glaube ich, auch viele Menschen heutzutage spüren, wenn sie solche Sachen lesen. Aber ihr habt gewusst, okay, es geht um unsere Leute und wir werden jetzt aktiv, wir wollen hier nicht tatenlos rumsitzen. Was ist denn das, was ihr so mitbekommen habt von zu Hause, dass ihr so Mitmischer seid?
Also zunächst einmal, Düsen ist keine Politikerin, sondern politisch aktiv und Menschenrechtsaktivistin. Und tatsächlich ist es so, dass wir als junge Kinder ja oft auch mitbekommen haben, wie mein Vater auch Asylsuchende mit zu uns nach Hause gebracht hat.
Ja.
Und er war der Erste, der damals auch in Hannover sich schon immer also für Menschenrechte eingesetzt hat und immer zu uns gesagt hat, Mensch ist Mensch, und sich da auch immer eingesetzt hat, weil er einer der Ersten in Deutschland war und immer viele Leute zu ihm kamen und meinten, kannst du uns helfen? Und er dann immer wirklich von Amt zu Amt gelaufen ist und unterschiedlichen Menschen geholfen hat. So sind wir groß geworden. Also er hat uns auch auf jede Demo mitgenommen. Er hat Düsen auch schon als 4-Jährige mit in den Niedersächsischen Landtag genommen und hat gesagt, guck mal, hier werden Gesetze gemacht. Und wir sind schon in so einem politischen, menschenrechtsaktivistischen Haushalt groß geworden. Also das haben wir schon immer mitbekommen. Und trotzdem, ja, wir waren immer nette Menschen. Wir waren immer anderen Menschen sehr, wir haben immer nie Unterschiede gemacht. Und trotzdem ist erst dann dieser Menschenrechtsmuskel sozusagen auch entstanden, als unsere eigene Religionsgemeinschaft davon betroffen war. Aber uns war es von vornherein wichtig. Unsere Menschenrechtsorganisation ist zwar entstanden auf der Asche des Völkermords an den Jesiden, aber all unsere Projekte sind multiethnisch und multireligiös. Wir haben beispielsweise Frauenhäuser im Irak, aber eben auch in Afghanistan. Wir sind viel in muslimischen Ländern unterwegs, aber eben auch in Deutschland, weil wir eben sagen, dass es wichtig ist, dass wir alle zusammenholen. Und zwar war es natürlich auch ein Kampf im Irak, dann auch zu sagen, wir haben jetzt, da waren viele Jesiden, die beispielsweise auch vielen Muslimen nicht mehr getraut haben, weil es ja damals auch die eigenen Nachbarn waren, die einen verraten haben. Trotzdem war es uns wichtig, dass wir auch muslimische therapeutische Unterstützung haben, dass wir muslimische Lehrerinnen hatten. Und wir waren eben dafür, da auch eine Versöhnung herbeizuführen. Das war am Anfang nicht ganz so einfach. Auch gegen Widerstände mussten wir da kämpfen, dort vor Ort. Aber wir haben uns dann natürlich durchgesetzt, weil wir auch ganz wichtig nicht niemals pauschalisieren dürfen. Und niemals alle in einen Topf schmeißen dürfen. Und das war uns von Anfang an wichtig.
Wie macht ihr das? Also ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Das sind doch Narben, die sind unvorstellbar in Anbetracht des Leids, die da entstanden sind. Und dann kommt ihr in Anführungszeichen von außen dazu, das ist ja vielleicht manchmal nicht schlecht, so in der Vermittlerrolle, und sagt, ey, wir müssen jetzt auf Versöhnung setzen, wo Fronten vielleicht dann verhärtet sind nach diesen Erfahrungen, was man, da kann man auch niemand für blamen, würde ich sagen. Also
Nein, definitiv nicht. Und trotzdem muss man ja gucken, okay, was ist die Alternative? Hass oder Hoffnung? Und wir haben uns für Hoffnung entschieden. Und Versöhnung ist unglaublich wichtig, Vermittlung ist unglaublich wichtig und eben auch die positive Macht der Begegnung ist wichtig. Das heißt, sich auch auszutauschen. Und am Ende des Tages leben sie alle in einem Land zusammen. Und auch Muslime waren Opfer des islamischen Staats. Ne, dann auch Christen. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass man das an dieser Stelle auch nochmal betont. Und deswegen, also für uns gab es gar keine Alternative. Also für uns war von vornherein klar, dass es nur gemeinsam geht, dass wir alle brauchen. Und glücklicherweise, jetzt 10 Jahre später, wir haben jetzt 10 Jahre Hawar gefeiert, vor kurzem, Riesenfeier. Mit Leid, mit Wein, mit Schmerz, mit Freude, mit Musik, mit Tanz. Und diese Gleichzeitigkeit, ich glaube, die ist ganz, ganz wichtig. Und vor allem die Differenzierung. Also es bedarf sehr viel Arbeit, aber diese Differenzierung ist ganz, ganz wichtig. Wir merken es ja auch gerade in ganz vielen Debatten auf Social Media. Jeder soll sich auf irgendeine Seite schlagen. Jeder soll sich für ein Team entscheiden. Bist du auf meiner oder auf deren Seite? Und so einfach ist es eben nicht. So einfach.
Spannend, das von einer Fußballerin zu hören.
Ja, aber genau das ist es. Denn alles, was weltpolitisch passiert, ist kein Fußballspiel. Sondern da geht es um echt.
Das ist der letzte Satz, den ich jetzt schon mal definitiv für heute mitnehme. Alles, was weltpolitisch passiert, ist kein Fußballspiel, weil es teilweise ja wirklich mit der Attitude irgendwie geführt und gemacht wird, als würden wir jetzt irgendwelchen Vereinen angehören, denen wir jetzt zugrölen. Und wenn du bist für uns oder gegen uns. Insofern finde ich das total schön, in diese Grautöne von dir mal zu hören. Du hast vorhin gesagt, das ist mir jetzt auch noch hängen geblieben. Was ich krass fand, ist, dass ich jetzt halt als erwachsene Frau sehen muss, sinngemäß hast du gesagt, dass sich eigentlich nichts verändert hat seit den Tagen, als ich klein war. Ist das ein Grund, warum sich nichts verändert hat, dass wir nach wie vor in so einer Fußballmentalität stecken?
Würde ich so nicht sagen. Ich glaube, dass es einfach zu wenig Leute gibt, die noch mehr sozusagen vorgehen, so Role Models, Vorbilder. Ich meine, wenn ich an meine Zeit denke, ich hatte keine Vorbilder. Ich hatte keine weiblichen Vorbilder. Ich hatte keine, die so, irgendwann habe ich dann fußballspielende Frauen gesehen. Das wusste ich übrigens aber ganz lange nicht, dass es fußballspielende Frauen gibt. Ich dachte, ich werde irgendwann mit Totti und Figo und so spielen. Ja, das war ja mein Traum. Und ja, leider nicht geklappt. Nein, aber.
Ach, komm. Nee.
Aber ich dachte halt wirklich, es ist kein Scherz, dass es nur Männerfußball gibt. Ich wusste nicht, dass es Frauenfußball gibt. Und als ich dann Frauenfußball gesehen habe, habe ich keine gesehen, die so aussah wie ich. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass man sich irgendwie auch nie Gedanken darüber gemacht hat. Wir reden immer oft von Geschlechtergerechtigkeit, aber nie von alle Frauen und Mädchen mitzunehmen. Auch die, die vielleicht nicht so viel Geld haben. Die, die vielleicht nicht aus Akademikerfamilien kommen. Die, die vielleicht Zuwanderungsgeschichte haben. Die denken wir oft nicht mit. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich bin mittlerweile eines dieser Role Models geworden. Es gibt da draußen glücklicherweise sehr, sehr viele Role Models. Frauen, die vorne stehen, Frauen, die was bewegen. Ich sag nur, unsere Bundeskanzlerin AD, jetzt meine Scoring Girls sind so sozusagen groß geworden mit einer Bundeskanzlerin. Die wussten gar nicht, dass es einen Bundeskanzler gibt, ja, was ja auch was total Schönes ist, aber da haben sich die Zeiten natürlich verändert. Aber im Fußballbusiness muss man sagen, ich möchte hier niemanden, also Vereine können diese ehrenamtliche Arbeit, also ich habe einen heiden Respekt vor der ehrenamtlichen Arbeit in Vereinen. Trotzdem ist es wichtig, dass wir da strukturell reingehen müssen, weil es wichtig ist, Zugänge zu schaffen für alle Mädchen.
Ne? Also, ja, aber das ist, also das willst du nicht so gerne hören, weil ich sehr kritisch dieser Fußballwelt gegenüberstehe. Damit auch anecke, interessant auch so Role Models in der Gesellschaft, ne? Also unter Männern Fußball zu sagen, finde ich blöd oder Ding, ist auch interessant. Also das ist jetzt ein anderes Thema, aber ist mir gerade noch so eingefallen, da sind auch echt zementierte Welten in den Köpfen. Findest du, da ist genug Unterstützung da? Weil ich immer bei den großen Wettbewerben siehst du immer, Integration, alle gemeinsam. Dann schaust du in die Riege der Entscheider da, alles alte weiße Männer. Dann schaust du, was dann wirklich an Geld von diesen vielen Milliarden, die da umgesetzt werden, in der Vereinsarbeit landen. Also das ist für mich alles eine riesen PR-Maschinerie, aber that's it so. Und das war's, also nette Lippenbekenntnisse.
Genau, deswegen kritisiere ich auch genau viele Teile des Fußballs, definitiv. Und nichtsdestotrotz glaube ich aber auch an die integrative Kraft des Sports, des Fußballs. Und ich glaube auch, dass der Sportplatz der einzige Ort ist, wo wir noch alle Menschen oder alle Schichten der Gesellschaft erreichen. Und das müssen wir uns zunutze machen. Und weil du sagst, weil wir da oben in der Riege irgendwie nur, nichts gegen alte weißen Männer, aber...
Nein, aber ich will noch
sagen... Ja, genau, und deswegen kandidiere ich ja zum Beispiel jetzt für den Vorstand des 1. FC Köln. Weil ich mir da auch was vorgenommen habe, weil ich all das, für was ich stehe, nämlich die Haltung, die ich vertrete, die Werte, die ich vertrete, dass es ein ganz selbstverständlicher Teil sein muss, dass sich das auch in Vereinen widerspiegeln muss. Wir kennen sehr viele deutsche Vereine, ob es jetzt der 1. FC Köln ist, FC St. Pauli oder andere Clubs, die auch in ihrer Charta Dinge stehen haben, die wichtig sind, die sie auch in ihrer Stiftungsarbeit auch mit Leben füllen, definitiv. Und ich glaube dennoch, dass es wichtig ist, dass man da viel lauter sein kann, dass man diese Bühne nutzen muss, dass man diese Sichtbarkeit nutzen muss. Und ich bin kein großer Fan davon zu sagen, dass Politik und Fußball nichts miteinander zu tun haben. Denn der Sport wird ja auch politisiert von bestimmten Leuten. Deswegen ist es da schon per se ein Politikum. Und dann aber auch ganz selbstverständlich sozusagen ein Verein kann erfolgreich sein und gleichzeitig muss er sich aber auch gerade in der heutigen Zeit, in der wir sind, wo sich immer mehr Faschismus, Extremismus, immer lauter werden, auch diese Menschen, die Antidemokraten sind, ist es wichtig, dass Vereine, Clubs, Verbände ganz klar Position beziehen. Und da sehe ich sie auch in der Verantwortung, in dieser gesellschaftlichen Verantwortung. Und daran werde ich sie jeden Tag erinnern. Und wer mich, der weiß das, dass ich das auch tue, auch öffentlich. Und aber nicht mit so einem Fingerzeig, sondern was können wir als Verein, was kann der Sport besser machen, damit das ein ganz selbstverständlicher Teil der DNA ist. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man eben das Leuten sozusagen nicht auferzwingt, sondern sagt, hey, wollen wir nicht alle eigentlich in einer schönen, guten Welt leben? Mag jetzt auch alles pathetisch klingen, aber daran glaube ich, nämlich an eine Demokratie, die von allen getragen wird und nicht nur von Einzelnen, die sich tagtäglich irgendwie dafür einsetzen, sondern eine Demokratie, die nicht selbstverständlich ist, muss von allen getragen werden. Und daran müssen wir alle immer wieder erinnern.
Dann lass uns doch mal anhand von Scoring Girls, also falls du jetzt da draußen gerade zuhörst und du bist Topmanager in einem Fußballverein oder leitest einen Verein, hier ist ein How-To, wie man erfolgreich Integration stattfinden lassen kann. Nimm uns auch mal mit, Tuba, bei Scoring Girls. Was sind so die Erfolgsfaktoren, die du jetzt rausgearbeitet hast in den fast 10 Jahren, die jetzt aktiv seid? Wie funktioniert gute Integration? Was muss da gegeben sein, damit dann eben Mädchen das gleiche Gefühl wie du haben und das dann halt nicht wie du jetzt quasi wie eine zufälliges Kleinod gefunden, sondern wirklich, dass man es auch systematisch herbeiführen kann?
Also wenn wir übrigens von Integration sprechen, dann ist mir ganz wichtig, dass wir eben nicht nur von Zugewanderten sprechen, sondern eben auch, dass ich ja ganz oft auch deutsche Mädchen, die sich nicht als Teil dieser Gesellschaft sehen, weil sie eben nicht, ne, aus Akademikerfamilien kommen oder ihre Eltern nicht viel Geld haben. Das ist auch wichtig, dass wir diese Mädchen eben auch integrieren. Und bei den Scoring Girls Was total schön und wichtig ist, ist eigentlich, dass wir bedarfsorientiert arbeiten. Das ist sehr interessant, weil es so ist, ich wollte mit diesem Mädchen einfach nur ein bisschen kicken. Ich wollte einfach nur ein bisschen Fußball spielen, weil ich wusste, der Fußball wird sie ablenken. Und so war es auch. Der Fußball hat sie abgelenkt. Der Fußball hat ihnen gut getan. Der Fußball hat ihnen 2 Stunden am Tag oder in der Woche einfach ein schönes Gefühl gegeben. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass da sehr viel Energie von den Mädchen aus in meine Richtung kam und sie sehr viele Fragen hatten, sie irgendwie ganz viel vorhatten auf einmal und sie mir irgendwann sogar auch die Frage gestellt haben, hey, kannst du mir helfen mit meinen Mathehausaufgaben? Und wer mich kennt, weiß, dass ich keine gute Schülerin war und schon gar nicht in Mathe. Und deswegen bedarfsorientiert meine ich, wenn ich in dem Moment habe ich dann festgestellt, okay, Fußball allein reicht nicht. Wir müssen jetzt, also
ich brauche
reicht
jemanden
sowieso nie, genau. Fußball allein reicht sowieso nie. Ich habe ja von Anfang an auch immer direkt die Eltern mitgenommen. Sofort, weil ich ja wusste, was das mit meinen Eltern damals war. Und deswegen habe ich da ja auch schon die ganze Familie sozusagen mit integriert und viele Gespräche geführt, mit, also immer wieder, ne, mit eingebunden. Ganz, ganz wichtig, auch die Ängste und Sorgen der Eltern ernst zu nehmen. Und dann zu überlegen, okay, wie kann ich diesen Schulpart jetzt mit integrieren? Und dann zu gucken, okay, dann brauchen wir eben jetzt auch noch eine pädagogische Stelle, die dafür sorgt, den Mädels Hausaufgabenhilfe gibt, vielleicht auch hilft bei Behördengängen. Das habe ich ja bis dato, ich habe das ja 5 Jahre lang alleine gemacht mit über 60 Mädchen. Und irgendwann konnte ich natürlich auch nicht mehr und wir mussten das alles professioneller aufziehen, weil es immer mehr Mädchen wurden, mehr Standorte dazu kamen. Und mittlerweile glücklicherweise natürlich auch 10 festangestellte Personen haben bei Scoring Girls, was ich sehr, sehr schön finde. Und trotzdem ist man immer wieder auf Spenden angewiesen, was sehr schade ist, aber ist so. Und da dann auch dieses bedarfsorientierte, nämlich pädagogische Mitarbeit. Dann aber auch zu gucken, okay, jetzt haben wir beispielsweise ganz viele Mädchen, die ihr Abitur gemacht haben, die jetzt studieren wollen, aber nicht so richtig wissen, okay, wie, wo, was funktioniert, wie funktioniert das eigentlich? Was brauche ich dafür? Teilweise Eltern haben, die sich ja damit auch nicht auskennen. Und da dann eigentlich am Ende sowas zu sein wie eine große Schwester, eine Mutter oder einfach eine Begleitperson, die die an die Hand nimmt, die ihnen auch immer wieder suggeriert, du bist gut so, wie du bist. Wir glauben an dich. Wir werden dir alle Chancen und Möglichkeiten aufzeigen, was du daraus machst. Das also gehen musst du alleine schon.
Das wollte ich gerade fragen, wo ist die Grenze?
Also genau, wir sind immer da. Genau, wir räumen die Steine aus dem Weg, wir zeigen dir Dinge auf, aber gehen musst du alleine. Wir wollen sie ja begleiten in ein selbstbestimmtes Leben und das ist ganz wichtig. Und für mich ist aber auch wichtig, dass all diese Mädchen nicht das Gefühl haben dürfen, dass sie Ärztinnen werden müssen, Richterinnen oder sonst was, nur um Teil dieser Gesellschaft zu sein, sondern dass sie auch mittelmäßig sein dürfen und trotzdem Teil dieser Gesellschaft sind. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, nämlich, dass es okay sein muss, also beziehen wir das mal wieder aufs Fußballspielen. Du bist ein guter Migrant, wenn du Tore schießt und ein schlechter Migrant, wenn du keine schießt. Davon müssen wir wegkommen.
Ja.
Aber davon müssen wir wegkommen. Wir dürfen das nicht an Leistung koppeln. Das ist ja ganz klar. Und deswegen auch diese Mittelmäßigkeit bei Menschen mit Zuwanderungsgeschichte auch erlauben. Und ich erinnere mich an Sätze von meiner Mama, die immer gesagt hat, was nicht gut war, weil sie musste es sagen, weil es damals nicht anders möglich war. Wenn 100% nicht reichen, dann müsst ihr ja 200% geben. Und ich mir die Frage gestellt habe, warum muss ich 200% geben? Verstehe ich nicht. Und warum Lisa nicht? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir davon wegkommen. Das ist auch etwas, was wir den Mädels suggerieren, dass es okay ist, eben, wie gesagt, nicht zu studieren und trotzdem dazu zu gehören. Und am Ende geht es darum, dass diese Mädchen ihren eigenen Wert erkennen und dass diese Mädchen an sich glauben und dass diese Mädchen das all das, was sie aufsagen auf diesem Fußballplatz und neben dem Fußballplatz, dass sie das sozusagen auch mitnehmen in den Alltag, in die Schule, in die Familie. Und wir sind davon überzeugt, dass Teilhabe auf dem Fußballplatz bedeutet Teilhabe in der Gesellschaft.
Das ist ein schöner Satz. Ich hätte 1000 Fragen jetzt noch zu der praktischen Umsetzung, vielleicht nur eine, weil dieser Spagat, den du gerade so beschrieben hast, irgendwie, du willst ja trotzdem das Beste, vermute ich mal, in deinen Mädels auch rausholen. Also irgendwie willst du sie auch anspornen. Da bist du wahrscheinlich auch Sportlerin, die sagt, komm, geh an deine Leistungsgrenze. Gleichzeitig auch vermitteln, dass du sagst, hey, es ist aber auch okay, wie du bist. Das klingt wahnsinnig schön, aber ich frage mich in der Praxis, wie machst du das? Also wie vermittelt man das, Tua?
Also eigentlich, interessanterweise ist das etwas, was mir leicht fällt, mir persönlich. Und gleichzeitig ist es ja so, dass ich nicht alleine bin, sondern dass wir Trainerinnen haben, dass wir pädagogische Mitarbeiterinnen haben, die sich tagtäglich auch mit diesen Mädchen beschäftigen. Das heißt, wir sind immer ansprechbar. So ein Sicherheitsgefühl ist ganz wichtig. Dieses Sicherheitsgefühl von, wenn mal was ist, dann kann ich die fragen.
Verlässlich sein.
Verlässlichkeit, genau, verlässlich sein, Verlässlichkeit. Vertrauen, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, der Rest kommt dann fast von allein. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich auch harte Arbeit. Also wir sind wirklich täglich mit Ihnen im Austausch. Wir begleiten Sie jetzt, wie gesagt, schon seit fast 10 Jahren. Ich habe diese Mädchen aufwachsen sehen. Es ist krass, sie zu beobachten, zu sehen, wie sie über sich hinauswachsen, zu sehen, dass diese schüchternen kleinen Mädchen auf einmal richtig frech geworden sind. Liebe ich. Love it. Ja, mehr Selbstbewusstsein. Und das ist doch das. Und nicht alle müssen so werden und nicht alle müssen so sein. Und trotzdem bist du gut, so wie du bist. Und wir versuchen natürlich in Workshops, wir messen auch den Impact, wir machen immer wieder Interviews, wir Evaluationen. Also das sind auch Dinge, die wir natürlich machen. Um das alles
ja auch am Ende brauchst du auch sowas wie Hard Facts. Ich meine, wir reden von Zeiten, in denen die Gelder knapp werden, in denen Maßnahmen auch irgendwie bewertet werden müssen. Wie macht ihr das? Also wie ist, was ist für dich Erfolg in dem Projekt? Also persönlich habe ich schon rausgehört, was für dich der Erfolg ist. Aber wie vermittelst du das nach außen?
Ja, Erfolg ist, wenn wir es schaffen, dass sozusagen diese jungen Mädchen, die vielleicht eigentlich abgeschrieben waren, ja, von der Gesellschaft, wo man das Gefühl hatte, ja, das wird eh nichts, dass diese Mädchen es trotzdem schaffen, in Anführungsstrichen. Und zwar schaffen heißt nicht, dass sie studieren oder Abitur machen, sondern schaffen heißt, dass sie sich als ganz selbstverständlicher Teil dieser Gesellschaft sehen und ihren Teil dazu beitragen, dass diese Gesellschaft funktioniert. Und ich glaube, das bedeutet es zu schaffen. Und das, was wir da tagtäglich machen, das ist richtig hart. Und ganz ehrlich, das müsste man eigentlich mit Millionen finanzieren. Mit Millionen. Und trotzdem ist es immer wieder ein Kampf. Immer wieder, jedes Jahr aufs Neue, nach Geldern, also dieses Fundraising. Weil ich bin jetzt auch keine klassische Fundraiserin. Klar haben wir bei uns in der NGO Leute, die das machen. Aber für mich ist es wichtig, an der Basis zu arbeiten, aber damit wir alle an der Basis arbeiten können, damit wir das schaffen können, was wir machen. Alle fordern immer Impact, aber um Impact zu generieren, muss man ja auch Mitarbeiter haben, ne, die das auch umsetzen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, da auch nochmal an die Leute zu appellieren, dass es ganz wichtig ist, dass damit, wir sind ja auch gar kein Projekt mehr. Uns gibt's jetzt fast 10 Jahre, also Projekte bestehen 1-2 Jahre. Wir sind ja schon sehr viel mehr als das geworden. Und ich glaube, vielleicht muss man das auch anders nennen. Vielleicht muss man das anders benennen. Vielleicht muss man auch nochmal sagen, das ist ein ganz großer Teil dessen, dass sehr, sehr viele Mädchen, die vom Vereinssport ausgeschlossen sich fühlen, ja, wo der Verein es nicht schafft, sie anzusprechen, diese Mädchen erreichen wir ja. Und was wir parallel dazu machen, ist ja auch, dass wir die Mädchen, die talentiert sind und Lust haben, auch in Vereine vermitteln und die Mitgliedsbeiträge für sie bezahlen. Das heißt, auch das passiert ja. Wir sind sozusagen so ein Bindeglied. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man eben genau solche Organisationen, die sich tagtäglich für die freiheitlich-demokratischen Grundwerte stark machen, dass sich Menschen, die tagtäglich mit Scoring Girls beispielsweise auch so eine integrative Arbeit leisten, aber auch andere Organisationen, dass es wichtig ist, diese Organisationen auch zu unterstützen, damit sie ihren Job tun können. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil es immer wieder dazu kommt, dass man dann immer wieder struggelt, dass man immer wieder harte Zeiten hat, dass man dann immer nicht weiß, okay, wie machen wir weiter? Und das kann es am Ende des Tages eigentlich nicht sein.
Letzte Frage. Die habe ich schon lange nicht mehr gestellt, aber ich hätte mal Bock, sie bei dir zu hören. Würde mich interessieren. Ich frage ganz gerne Leute am Ende des Interviews so, stell dir vor, so ein Zukunftsportal geht hinter dir auf und dein 2035-Ich kommt raus. Was sagt's dir?
Puh. Es ist eine sehr, sehr interessante Frage, eine sehr gute Frage. Irgendwie möchte ich nicht zu pathetisch klingen, aber irgendwie möchte ich, dass 2035, dass wir uns irgendwie nicht so Gedanken darüber machen müssen, aber das ist ja schon in 10 Jahren, ich weiß nicht, ob wir es schaffen, aber 2035, dass wir uns nicht Gedanken darüber machen, wo jemand herkommt, welche Religion jemand hat, welche Hautfarbe jemand hat, welche sexuelle Orientierung jemand hat, dass es egal sein sollte, wo jemand herkommt, sondern eigentlich am Ende des Tages nur darum gehen sollte, und das predige ich jeden Tag, welche Werte vertrittst du? Fußen die auf das Grundgesetz? Dann bist du Teil dieser Gesellschaft. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir aufhören, diese Unterschiede zu machen, dass wir uns auf die Gemeinsamkeiten konzentrieren, dass wir immer lauter diese Gemeinsamkeiten aussprechen, als diese gegensätzlichen Dinge. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht wünsche ich mir, dass mir mein zukünftiges Ich sagt, hey Tuba, ihr müsst nicht mehr so kämpfen. Das wäre schön.
Das finde ich wirklich schön. Auf dem Weg dahin Was inspiriert dich? Hast du irgendwas gelesen, gehört? Gibt's Musik, die dich inspiriert? Wir haben auch eine Playlist. Ich sammle immer am Ende noch ein bisschen Futter ein für alle, die auch irgendwas tun wollen.
Tatsächlich höre ich gerade sehr, sehr gerne Lauryn Hill oder Fugees, Ready or Not. Liebe ich. Das passt auch irgendwie. Ja. Das passt und das könnt ihr gerne in der Playlist mit aufnehmen.
Das ganze Album,
ja, oder Track. Ja, absolut, ein. Absolut.
Weil absolut.
Ich habe nämlich zu meinem 40. Plattenspieler geschenkt bekommen. Das ist eine Platte, die ich rauf und runter höre. Und ich muss sagen, mich inspirieren tagtäglich sehr, sehr viele Menschen, muss ich sagen. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich so vielen tollen Menschen begegnen darf in meinem Leben, die so tiefes Wissen haben, die so schlau sind, die von denen ich sehr viel lernen kann. Und ich finde, dass man auch offen dafür sein muss. Und deswegen werde ich, glaube ich, ich werde fast täglich inspiriert. Auch von meinen Schwestern übrigens. Und ich finde das einfach nur schön, offen zu bleiben und alles aufzusaugen. Ja.
Hast du ein To-Do für uns? Etwas, was man relativ low-key umsetzen kann, um vielleicht auf dem Weg dahin schon was zu tun?
Die positive Macht der Begegnung. Unterhaltet euch mit Menschen, die vielleicht ganz, ganz weit weg sind, vielleicht von eurem Kosmos, von eurer Bubble. Unterhaltet euch einfach mit diesen Menschen oder geht mal einen Schritt auf sie zu oder macht doch mal etwas, was ihr normalerweise nicht macht. Kommt mal aus der Komfortzone raus.
Finde ich super. Gehe ich mit, mache ich seit einiger Zeit auch wieder, einfach mal wieder random people ansprechen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Passieren wirklich, wirklich schöne Dinge. Ich hatte neulich eine Diskussion im ICE mit einem älteren Herrn über Atomkraft, dann haben sich zwei so Nerds, noch so 18-jährige Typen eingemischt. Das war wirklich, also, sorry, wenn ich es kurz ausrufe,
nee, aber
das war so eine geile Geschichte, weil dieser 18-jährige Typ hat zu diesem Thema diesen alten, also es war eine verbale Vernichtung, man kann es gar nicht anders sagen. Und dann saß dieser ältere Herr da und das ist richtig laut geworden zwischen den Kindern. Ich habe, oh Gott, wir sitzen jetzt hier noch 3 Stunden zusammen an diesem Tisch. Wie soll das weitergehen? Und dann wurde der ruhig, dieser ältere Herr, und das hat mich wirklich beeindruckt, weil er dann plötzlich so da saß, länger überlegt hat, aus dem Fenster geschaut, drehte sich zu dem jungen Mann um und meinte, na, wir haben eine ganze Menge gelernt jetzt. Interessantes Gespräch. Und dann haben wir uns 3 Stunden wirklich alle zusammen so gut unterhalten, noch die restliche Fahrt. Und weil er diesen Step gemacht hat, so nicht, ich beharre jetzt auf meine Haltung zu diesem Thema, er hat diesen einen kleinen Schritt gemacht, das war ein Satz und er hat die komplette Dynamik an diesem Tisch, wo wir saßen, komplett verändert. Und das fand ich stark. Da habe ich auch gedacht, so, hey, einfach wieder mehr auf Leute zugehen.
Absolut.
Das ist einfach eine schöne Sache.
Voll schön. Voll schöne Geschichte und die wieder mal zeigt, wie es gehen kann.
Tuva, ich sag vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst und dabei warst und danke für diese wahnsinnig schönen Eindrücke und alles, was du erzählt hast, das Teilen deines Erfahrungsschatzes und nächstes Jahr großes Jubiläum dann von den Scoring Girls. Ich glaube, das wird wahrscheinlich, das ist vorhin so schön ausgedrückt, eine Feier mit allen möglichen Gefühlen gemeinsam. Das klingt gut. Danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören.